Der Roman Neid in Jelineks Werk. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler im Gespräch mit Herbert Kapfer.
Frau Löffler, Sie haben den literarischen Weg, die Entwicklung von Elfriede Jelinek schon seit ganz langer Zeit, wahrscheinlich sogar von Anfang an begleitet. Jetzt liegt seit einigen Jahren der Internetroman Neid vor, ein fast tausendseitiges Werk. Bevor wir darüber reden, eine Frage: Können Sie sich an die erste Begegnung mit dem Werk, mit den Texten und an die erste Begegnung mit der Autorin erinnern?
Ja, ich habe so viele Interviews mit ihr gemacht, dass ich nicht mehr weiß, welches das erste war. Aber es stimmt, ich habe eigentlich von Anfang an ihr Werk gelesen. Ich erinnere mich an Michael, einer ihrer ersten Prosatexte. Bukolit, das war, glaube ich, ein poetischer Prosatext. Also die ersten frühen avantgardistischen Anfänge von ihr haben mich schon sehr interessiert. Und seither habe ich eigentlich ihr gesamtes Oeuvre gelesen und studiert und eigentlich auch immer mehr bewundern gelernt.
Wenn wir über Neid in einer ersten Annäherung mal sprechen, was ist eigentlich das Besondere, das Charakteristische an diesem Roman? Es ist ja nicht nur das Medium Internet, sondern auch die Kategorie Privatroman. Die Frage, die man natürlich fast nur mit Zögern stellt, ist: Was wird da überhaupt erzählt? Wer spricht da?
Das ist schwierig zu sagen. Zunächst ist festzustellen, dass Neid als Privatroman, als Internetroman einen ganz eigentümlichen Stellenwert im Werk von Elfriede Jelinek hat. Der Roman ist ein Unikum. Es gibt ihn ja eigentlich gar nicht, sondern es gibt ihn ja nur virtuell. Er ist nur virtuell vorhanden, weil als Roman im üblichen Sinn, also als ein vom Verlag verlegtes und in Umlauf gebrachtes, verkäufliches, papierenes Druckwerk, ist ja dieser Roman gar nicht existent. Sie hat ihn also im Internet publiziert, am Verlagswesen vorbei, am Literaturbetrieb vorbei, auch am Buchhandel vorbei. Das ist das ästhetische Experiment, das sie hier gewagt hat. Dieser Roman Neid ist ein ästhetisches Experiment gegen den Buchmarkt und unter Verzicht auf Tantiemen. Und daraus ergibt sich auch der besondere Stellenwert dieses Werks. Sie hat sich damit auch von den Normen des Romanschreibens befreit und sie hat sich auch von der Beurteilung durch die Literaturkritik befreit und befreien wollen, zumindest weitgehend. Man muss ja auch sagen, Neid ist in der deutschen Literaturszene so gut wie gar nicht wahrgenommen und rezensiert worden.
Privatroman, auch mit so einer Aussage zum Beispiel, eine Selbstaussage von Jelinek zu verknüpfen: Vieles hätte sie in einem Buch nicht geschrieben, das sei zu intim, es wäre nur in diesem Medium möglich gewesen.
Ja, ich denke, Neid, der Roman, steckt voller Paradoxien. Er ist einerseits zum raschen Verbrauch bestimmt, das sagt Elfriede Jelinek in ihrem Vorwort selber. Andererseits steht er im Netz, also das Netz ist ja ein Medium, das nichts vergisst und seine eigene Ewigkeit hat. Man kann den Text löschen, aber er wird trotzdem nicht verschwinden. Das Werk bedient sich der narrativen Form und ist auch zum Lesen bestimmt, aber es will über die gesprochene Form hinaus. Es will eigentlich wie ein gesprochener Text verstanden werden. Es hat den Rhythmus und den Atem eines gesprochenen Textes, eines Redeflusses. Die Autorin nennt ihn einen Privatroman, aber es gibt doch andererseits keine öffentlichere Form, sich mitzuteilen als das Internet. Sie nimmt sich also alle Freiheiten des Schreibens im Netz und dazu gehört natürlich auch, dass es so etwas Blockartiges annimmt, also den Eindruck des flüchtigen und fragmentarischen und beiläufigen und skizzenhaften erweckt, aber zugleich ist dieser Text ganz genau gearbeitet, so wie alle Texte von Elfriede Jelinek. Er ist durchgeformt, er ist ausformuliert und die Autorin lässt sich wie immer nichts Ungeformtes durchgehen.
Sie haben einmal geschrieben: Vorsicht bei Elfriede Jelinek. Es ist immer Vorsicht dann geboten, wenn sie selbst Ich sagt, es seien mediale Selbstbilder. Bei Neid gibt es ja das Ich, es gibt ein Ich in Klammern IJ, es gibt Brigitte K. und möglicherweise sogar nochmal eine zusätzliche Stimme und von den sprachlichen Mitteln her eben die scheinbare mündliche Rede.
Elfriede Jelinek spielt, wie in eigentlich allen ihren Werken, besonders den Prosawerken, immer mit dem autobiografischen Material. Und zwar sehr intensiv, aber auch sehr extensiv. Und gerade in dem Roman Neid kann man das Autoren-Ich und das Ich der Erzählerin kaum voneinander unterscheiden. Wie Sie sagen, manchmal wird die Ich-Erzählerin sogar ausdrücklich mit dem Kürzel EJ, also Elfriede Jelinek, identifiziert. Manchmal allerdings steht das Kürzel EJ auch für Ernst Jünger, und das ist einer von den typischen Jelinek-Scherzen. Aber klar ist, dass sich das Ich der Autorin in dem Roman Neid sehr vehement in den Vordergrund schiebt. Das Private hält also den fiktiven Raum besetzt. Aber man soll sich davon als Leser, glaube ich, nicht täuschen lassen. Gerade wenn es um scheinbar autobiografische Bekenntnisse bei ihr geht, dann muss man immer bedenken, dass das bei Elfriede Jelinek auch eine Maske ist, dass das immer Selbststilisierung ist. Auch die Selbstentblößung geschieht bei ihr immer geschützt hinter einer Maske. Diese Autorin gibt nichts von sich preis, was sie nicht preisgeben will.
Mir ist es bei der Lektüre tatsächlich so gegangen, dass sich das Nachdenken über die Autorin, über die Person Elfriede Jelinek immer wieder in den Vordergrund geschoben hat, weil sie eben sozusagen sehr stark das autobiografische, spielerisch in den Vordergrund schiebt. Haben Sie da eine ähnliche Lektüreerfahrung?
Ja, ich habe da, glaube ich, eine andere Herangehensweise. Es ist richtig, Sie haben völlig recht. Einerseits suggeriert Elfriede Jelinek ja immer eine autobiografische Lesart ihrer Texte und sie legt auch immer intime Erklärungsmuster nahe. Denken Sie nur an den großen Roman Die Klavierspielerin, da ist das ja ganz besonders deutlich. Sie kommt ja auch immer wieder auf ihre familiäre Situation zu sprechen, auf diese überdominante Mutter, aber vor allem auch immer wieder auf die Tragödie ihres Vaters, auf die eigenen Schuldgefühle ihren Vater betreffend. Sie hat ja gemeinsam mit ihrer Mutter den schizophrenen Vater seinerzeit ins Irrenhaus abgeschoben. Das kann sie sich bis heute nicht verzeihen. Und dieses Motiv des Verbannten, des Ausgesperrten, des abgeschobenen Vaters hat ja schon im Sportstück eine wichtige Rolle gespielt, taucht auch in dem Theaterstück Die Winterreise wieder auf. Aber natürlich spielt es auch hier Neid eine große Rolle. Also einerseits ja, diese autobiografische Lesart des Textes wird immer nahegelegt, aber andererseits muss man ja auch sehen, was für eine Suada Elfriede Jelinek da entwickelt. Und da schiebt sich immer diese sarkastische Stimme, diese ironische Stimme mit ihren Karlauern und Wortwitzen dazwischen. Und diese Suada verhindert ja geradezu die Einfühlungsbedürfnisse des Lesers. Diese sehr ironische, sehr selbstironische Suada bildet so eine Art Schranke gegen die Impulse der Leser, die sich da gerne einfühlen möchten, und gegen diese Empathieimpulse wendet sich ja diese Suada. Also ein genauer Leser, denke ich, wird immer das Künstliche an dieser Sprache mitdenken oder mitempfinden. Er wird nicht übersehen können, dass diese Texte sehr artifiziell gebaut sind, und dieses Artifizielle ist dann doch eine Barriere gegen alle Einfühlungsbedürfnisse, die einem aber, wie Sie völlig richtig sagen, von der Autorin immer nahegelegt werden.
Es ist erstaunlich, wenn man das von der Sprache her sich genauer ansieht, was in Neid passiert, und liest auch noch Die Kinder der Toten. Das sind von der Sprache her absolute Gegensätze. Das eine kommt mit einer großen, scheinbaren Leichtigkeit daher, ich meine Neid, während Die Kinder der Toten ganz harte Lektürearbeit ist, wo man sich Satz für Satz massiv abarbeiten kann. Ist Neid, sprachlich gesehen, ist das solitär in Jelineks Werk?
Ja, es ist doch der Redefluss, der hier gemeint ist und der dieses Werk strukturiert. Also die gesprochene Sprache ist hier ja immer im Vordergrund. Man fühlt den Rhythmus ja auch mit. Insofern ist es natürlich etwas anderes als Die Kinder der Toten, das ein literarisch gebauter und fürs Lesen bestimmter Text ist, wohingegen ja eigentlich der Roman Neid eher fürs Hören gedacht ist, auch wenn ich zugeben muss, dass ich ihn mir doch ausgedruckt und schriftlich gelesen habe, einfach deshalb, weil ich in einem Bildschirm nicht lesen kann. Man sollte aber vielleicht mal sagen, wovon dieser Roman überhaupt handelt. Er spielt in der Steiermark, in der obersteirischen Stadt Eisenerz, und er erzählt von einer Einwohnerin dieser Stadt, von der Geigenlehrerin Brigitte K. Also diese Frau und diese Stadt sind die angeblichen Protagonisten dieses Romans. Ich sage angeblich oder vorgeblich deshalb, weil ja Elfriede Jelinek sich im Text immer wieder verliert, immer wieder ihre Helden aus den Augen verliert. Der Roman Neid ist eigentlich ein Roman der Abschweifungen, der Ausschweifungen, bleibt nicht bei der Sache, verliert eigentlich ständig den Hauptplot, sofern es einen Plot gibt, aus den Augen oder scheinbar aus den Augen. Aber dieser Eindruck täuscht auch. Ich denke, diese Zerfahrenheit und Zerstreutheit, die die Schreibweise suggeriert, ist, wenn man näher zuseht, gar nicht zerstreut, gar nicht zerfahren, gar nicht unkonzentriert. Der Text ist im Gegenteil streng strukturiert und durchgearbeitet, auch wenn er sich nur so darstellt oder so daherkommt, als wäre er nichts als eine Chronik der laufenden Ereignisse. Warum also Eisenerz? Eisenerz ist eine Stadt in der Obersteiermark, die dominiert wird vom Erzberg, das ist eine Stufenpyramide heute. Das ist der größte Eisenerztagbau Mitteleuropas gewesen. Leider ist der Erzabbau inzwischen so gut wie erschöpft. Der Berg ist ein Industriedenkmal, aber auch die Stadt ist eine Industriebrache oder eine Industrieruine. Die Menschen ziehen fort oder sie hängen arbeitslos herum. Häuser und Wohnungen stehen leer. Und die Stadt Eisenerz hat damit die Anmutung einer verlassenen Goldgräbersiedlung oder, wie Elfriede Jelinek ja selber sagt, man könnte auch an die amerikanischen Industrieruinenstädte denken, an Cleveland oder Detroit beispielsweise. Immerhin besitzt die Stadt Eisenerz noch eine Musikschule und dort arbeitet eben die Protagonistin, die Geigenlehrerin Brigitte K.
Da gibt es dann Bilder und Motive, die das Werk von Jelinek überhaupt durchgeistern, zum Beispiel eben diese Häuser, die sich am Ende in Bewegung setzen, die Apokalypse, die sehr stark sozusagen dieses eine Bild immer wieder bringt.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses apokalyptische Bild der auf die Frau, auf Brigitte K. zurückenden Häuser, die sie einklemmen und ersticken. Das ist vielleicht vergleichbar dem apokalyptischen Schlussbild vom Roman Die Kinder der Toten, wo ja eine große Lawine auf den Ort oder auf diese Pension Alpenrose heruntergeht und die Erde tut sich auf und speit ihre Toten wieder aus. Das ist ein ganz schreckliches Bild. Und dass die Erde sich auftut und dass die Toten aus der Erde wieder hervorkommen, die, die vorher eigentlich dort verscharrt worden sind, die Ermordeten, die verscharrt worden sind, das ist ein ganz wichtiges Bild, nicht nur im Werk der Elfriede Jelinek, sondern ich glaube, es ist eigentlich die Großmetapher, die die österreichische Nachkriegsliteratur bestimmt. Das geht alles zurück auf den großen Roman Die Wolfshaut von Hans Lebert. Elfriede Jelinek hat sich in dem Werk immer wieder ausdrücklich auf Hans Lebert und diesen Roman Die Wolfshaut bezogen und das kommt nicht von ungefähr.
Ich komme nochmal auf dieses Stichwort Roman als Abschweifung bzw. Methode der Abschweifung zu sprechen. Brigitte K., die wird mal für einen Halbsatz lang wird sie erwähnt und beschrieben, dann verschwindet sie wieder für 20 Seiten. Und auch selbst, dass man dann immer wieder den Faden verliert, ist Thema.
Ja, es ist nicht nur Thema, sondern es ist geradezu Erzählmethode. Der Roman Neid ist eigentlich in sich selbst eine einzige Abschweifung. Und die Textbausteine, die Elfriede Jelinek in diesem 1000-Seiten-Werk verwendet, sind Abschweifungen, sind Exkurse, sind Abwege, sind Umwege des Erzählens. Man kann ja geradezu sagen, Elfriede Jelinek ist eine Meisterin des Herumtrödelns. Sie kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Sie lässt sich auf Bibelzitate ein, auf Werbesprüche, auf Sprachmüll, aber auch Dichterworte. Sie bringt dann auch Klischees, Fundstücke, die sie halt findet in der gesprochenen Sprache. Sie verschmäht keinen Karlauer. Sie überlässt sich auch diesen Anregungen und Stichworten, die ihr der Tag so zuträgt oder die Medien ihr das zutragen. Sie benutzt das als Material. Und sie sagt auch in dem Roman selbst mal, ich hebe ja oft Tagesneuigkeiten und Aktualitäten, auch Klatsch und Tratsch, in die Texte hinein, um ihnen ihr Verfallsdatum einzuprägen. Und genau das tut sie natürlich auch. Sie ist eine obsessive Zeitungsleserin und Fernseherin und montiert diese Tagesaktualitäten herein. Die sind einerseits das Flüchtige, das ihrem Roman ja auch diese Inkonsequenz und diese kürzelhafte Flüchtigkeit gibt, Aber andererseits ist es natürlich klar, dass auch das auf eine sehr sorgfältige Weise montiert ist. Ich würde da gerne als Vorbild eigentlich einen großen englischen Autor ansprechen, Lawrence Stern in seinem Roman Tristram Shandy. Mhm. Der ist ja überhaupt der Weltmeister der Abschweifungen. Und er hat ja auch in seinem Roman dann gesagt, dass das ein absoluter Kunstgriff ist. Einerseits gibt es also diese Abschweifungen, diese Digressionen, die immer wieder vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber andererseits steht auch das Hauptgeschäft des Romans in der Abwesenheit des Autors nicht still. Ja? Also es sind zwei gegenläufige Bewegungen, die hier miteinander verbunden werden. Das Werk ist einerseits digressiv, also es schweift ab, doch andererseits ist es auch progressiv zur gleichen Zeit. Also es bewegt sich auch fort, obwohl es scheinbar abschweift. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Poetik von Elfriede Jelinek. Ihre Abschweifungen halten ja auch die Hauptmaschine im Schwung oder in Gang. Und ihre Hauptthemen, die sie in diesem Roman ja noch einmal entfaltet, die stehen auch in ihrer scheinbaren Abwesenheit nie still.
Ich habe beim Lesen das als, ich sage jetzt mal, erkenntnisorientiertes Schreiben wahrgenommen. Also sehr stark eben Privatroman. Sie schreibt ihn auch für sich selbst, schon auch für ein Publikum, nämlich das Publikum, das die Website Elfriede Jelinek.com besucht, aber nicht für die literarische Öffentlichkeit. Und hatte den Eindruck, dass ich noch nie wahrgenommen habe bei, sage ich mal, anderen Gegenwartsautoren so eine große Freiheit, die man sich nimmt. Und eine Souveränität, mit der man sich gegen einen Betrieb stellt. Jetzt kann man sagen, gerade nach dem Nobelpreis gab es Gründe, sich besonders autonom zu zeigen. Aber es war auch sozusagen eine gewisse Unabhängigkeit damit erreicht. Könnten Sie mit diesem Begriff der Souveränität oder Willkür, auch Autonomie und diesem Erkenntnisorientierten etwas anfangen?
Also das Wort Willkür würde ich da eigentlich eher zurückweisen wollen, aber Freiheit, da haben Sie ganz sicher recht. Und ich denke, dass der Nobelpreis, der Literaturnobelpreis von 2004, Elfriede Jelinek eine große Freiheit verschafft hat. Und auch die Freiheit, sich noch radikaler als früher dem Literaturbetrieb zu verweigern, das kann sie sich jetzt einfach leisten, das kann sie sich auch finanziell leisten. Sie schreibt einmal in dem Netzroman, was glauben Sie, warum ich das hier alles mache, damit mir niemand mehr was tun kann. So einfach ist das. Ich bleibe im Verborgenen, damit sie mich nicht finden und mir nichts antun können. Und in der Tat, Elfriede Jelinek kann es sich leisten, nicht mehr mitspielen zu müssen im Literaturbetrieb. Sie muss auch ihre Arbeiten nicht mehr auf dem Literaturmarkt feilbieten. Sie kann ihren Roman Neid gratis im Internet zur Verfügung stellen und sie kann sich damit auch den üblichen Verfahrensweisen des Buchmarktes entziehen. Und was die Öffentlichkeit dazu sagt, das muss sie auch gar nicht mehr berühren. Für bestimmte Formen der öffentlichen Verunglimpfung oder der medialen Feindseligkeit ist Elfriede Jelinek jetzt nicht mehr erreichbar. Da wirkt der Stockholmer Preis schon immunisierend und sie hat ja in ihrem Leben genug Anfeindungen und Häme und ja auch schieren Hass erleben müssen.
Was sagen Sie zu dem Thema Rückbau meiner selbst, wie es im Text heißt, und das Thematisieren des eigenen Alters? Und Alterns, aber auch schon Andeutungen, dass das Werk selbst zumindest teilweise nicht mehr verfügbar sein würde, verschwinden könnte. Also dieses Thematisieren des Verschwindens, ist das Koketterie?
Ja, das würde ich schon relativieren wollen. Schauen wir uns diese Hauptfigur, diese Geigenlehrerin Brigitte K. einmal genauer an. Das ist eine ältliche Frau, eine sexuell frustrierte Frau, eine Künstlerin, die es aber nicht geschafft hat, eine wirklich große Konzertkarriere zu machen und die nun als Lehrerin in der Musikschule der Erzstadt Eisenerz arbeitet. Da werden wir doch sofort erinnert an die Heldin in dem Roman Die Klavier. Da denkt man doch sofort an diese verklemmte Klavierlehrerin Erika Kohut, denkt auch an ihren Musikschüler Klemmer, mit dem sie sich da in sadomasochistische Spiele verstrickt. Und auch die Geigenlehrerin Brigitte K. bekommt es ja mit einem deutlich jüngeren Mann zu tun, ihrem Schüler, einem 16-Jährigen, dem Sohn der Nachbarin. Und ihn verlockt sie zu sexuellen Diensten mit dem Versprechen, ihm ein Auto zu schenken. Und seinetwegen wird ja diese Brigitte K. Frau sogar zur Mörderin. Aus Eifersucht tötet sie seine junge Freundin, verscharrt heimlich die Leiche. Wir sehen also, dass Elfriede Jelinek auch im Neidroman ihren Themen und ihren Motiven treu bleibt. Auch thematisch und motivisch ordnet sich der Neidroman vollkommen in das übrige Werk Elfriede Jelineks ein. Sie hatte schon 2 Romane über Todsünden geschrieben. Denken Sie an den Roman Lust von 1989 und an den Roman Gier von 2000. Daran schließt sich eigentlich der Neidroman nahtlos an. Und man muss natürlich auch sehen, dass der Neid als das Grundgefühl oder die Grundstimmung diesen ganzen Roman durchzieht und imprägniert. Da ist zunächst einmal der Neid, den diese alternde Frau empfindet. Sie ist neidisch auf die junge Freundin ihres Liebhabers. Sie bringt sie aus Neid ums Leben. Aber auch die Erzählerin, sprich Autorin des Romans, bekennt sich zu ihren eigenen Neidgefühlen. Sie ist neidisch darauf, dass andere Leute jünger sind und schöner sind. Sie ist von Neid erfüllt darauf, dass sie sagt, ihr Werk, ihre Werke, ihre Texte veralten immer so rasch, werden so rasch unaktuell. Und so gesehen haben Sie natürlich völlig recht, der Neidroman ist ein einziges großes Lamento über das Vergehen der Zeit, über das Vergehen der Jugend, über das Altern, über das Verwelken. Es ist eine Zornrede, aber auch eine Trauerrede über das versäumte Leben, über eine Jugend, die nicht genug ausgelebt und ausgekostet worden ist. Neid ist eigentlich hier in dem Roman streckenweise von Trauer gar nicht zu unterscheiden. Und das ist eine Trauer, die alle Menschen kennen, die nicht mehr jung sind und die sich anklagen, dass sie die Gegenwartslust und die unbekümmerte Daseinsfreude in ihrer Jugend nicht genügend genossen haben. Da gibt es sogar mehrere direkte Zitate. Ich möchte nur eines bringen. Einmal, und nicht nur einmal heißt es in dem Roman, ich persönlich habe keine Zukunft mehr und beneide alle, die noch eine haben. Und dieser Seufzer ist, glaube ich, ganz programmatisch für den Roman, weil es ja eine wirklich schmerzliche Litanei ist über die Demütigungen und Entwürdigungen des Altwerdens, dass man nicht mehr mitspielt, dass man nicht mehr zählt. Das ist ja eigentlich eines der Hauptthemen bei Elfriede Jelinek. Sie beneidet auch alle diejenigen, die problemlos leben können, während sie selbst sich ja als jemanden sieht, der nicht leben kann, der beiseite steht, der das Leben nicht genießen kann.
Und der das Leben nur aus dem Fernsehen kennt.
Ja, auch das, dass sie das Leben eigentlich nur in vermittelter Form und nicht unmittelbar wahrnimmt. Das ist ja von allem Anfang an ihre unglaublich künstliche Zugangsweise gewesen, dass sie eigentlich nur vermittelt lebt mittels der Medien, mittels des Internets, mittels des Fernsehens, mittels natürlich auch der Zeitungen. Das ist für sie ganz etwas Wichtiges, weil sie ja auch die Aktualität, vor allem die Medienaktualität, immer direkt in ihre Romane einarbeitet. Und das macht sie ja auch in Neid ganz, ganz massiv, dass sie immer wieder zurückverweist auf Tagesaktualitäten, die sie hier einbaut. Man denke an aktuelle Mordfälle, die da eingebaut werden. Es gibt da einen Mord, der tatsächlich in Wien stattgefunden hat, in der sogenannten, so schön genannten Reichsapfelgasse. Aber immer wieder kommt vor allem ein Fall vor, ein Medienfall, der sie sehr fasziniert hat und lange nicht losgelassen hat. Das ist der Fall der Natascha Kampusch, die in dieses junge Mädchen, das lebendig begraben wurde und dann ihre Wiederauferstehung erlebt hat. Aber auch der Fall Fritzl kommt natürlich vor, der ja ähnlich gelagert ist. Alles das und andere aktuelle Kriminalfälle, Kindsmörderinnen und so, das ist das Material, das sie in den Medien, in den Boulevardmedien vorfindet und in ihren Roman einbaut.
Und was denken Sie, was speziell an dem Fall Natascha Kampusch für Sie so faszinierend ist?
Ja, ich denke zunächst mal diese Idee, dass ein Mädchen verschwindet, in der Erde verschwindet und wieder auftaucht. Andererseits ist dieser Fall Kampusch auch sehr interessant, was das Verhältnis der Österreicher zu den Medien angeht oder überhaupt weil sich die Mechanismen der Medien hier sehr gut ablesen lassen. Es ist ja ein sehr paradoxer Fall, dass einerseits die österreichische Gesellschaft sich ja darüber gefreut hat, dass dieses Mädchen wieder aufgetaucht ist. Sie war sozusagen das Opfer, das alles überlebt hat, und man hat sie dafür bewundert. Aber komischerweise hat diese Freude darüber in der Gesellschaft sehr schnell umgeschlagen in Neid. Man hat diese Mädchen plötzlich ihr Überleben geneidet, ihren plötzlichen Ruhm. Man hat vermutet, dass sie damit reich geworden ist. Und das ist natürlich besonders paradox, wenn man bedenkt, dass die Boulevardmedien, namentlich die notorische Kronenzeitung, diesen Fall ja erst aufgebauscht hat und glänzend daran verdient hat. Und dass dieselben Zeitungen dann der Natascha Kampusch Geltungssucht und Geldgier vorgeworfen haben. Man hat also von ihr profitiert und beschuldigt dann sie der Profitgier. Und das ist natürlich ein Paradoxon, das die Elfriede Jelinek sehr beschäftigt hat, nicht nur im Roman Neid, sie hat es wieder aufgegriffen in dem Theaterstück Winterreise. Und interessanterweise hat auch eine andere Autorin, Katrin Rögler, nämlich sich auch mit dem Fall Kampusch beschäftigt, war die Vorlage für ihr Theaterstück Die Beteiligten. Und auch sie hat da diese Mechanismen der Mediengesellschaft genau untersucht. Wie funktioniert das eigentlich? Erst wird man als Lieblingsopfer bedauert und gefeiert, und die Öffentlichkeit und die Medien schmarotzen am Schicksal dieses Mädchens, das dann aber blitzschnell zur Mittäterin gemacht werden kann.
Was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, ist, dass dieser Roman trotz dieser schweren Themen, die er hat, auch voller Witz, voller Ironie und voller Selbstironie ist. Ich sage nur als Beispiel Österreich, das als kotelettförmige Republik bezeichnet wird etc. Also seine Leichtigkeit dann auch wieder in die Texte kommt, die Ironie doch ein starkes Mittel ist.
Ja, das ist etwas, was, glaube ich, deutsche Kritiker am Werk der Elfriede Jelinek nie wirklich gewürdigt haben oder vielleicht auch gar nicht würdigen können. Dass sie eine große Ironikerin und Sprachspielerin ist und weil, denke ich, deutsche Leser sehr oft den Hintergrund oder die Assoziationen nicht nachvollziehen können, die Sprachspiele nicht auflösen können, die sie hier immer wieder treibt. Deshalb wird sie in Deutschland viel ernster genommen und zum Teil auch, denke ich, missverstanden und falsch gelesen. In Wahrheit hat sie natürlich eine große Lust daran, zu spotten, sich lustig zu machen über die Zeitläufte. Sie zitiert sie ja, um sie zu dekonstruieren und um sich über sie lustig zu machen. Aber das wird sehr oft von deutschen Lesern nicht richtig verstanden. Ich denke, man muss den Hintergrund auch verstehen können. Also wenn man sozusagen gelernter Österreicher ist und die Kronenzeitungswirklichkeit seit 40 Jahren auch mit erlitten und miterlebt hat, dann kann man sehr viele Anspielungen verstehen, die vielleicht ein Nicht-Österreicher missversteht oder gar nicht verstehen kann.
Elfriede Jelinek hat ja immer stark polarisiert. Sie hat es auch, soweit ich das beobachten konnte, von Anfang an darauf angelegt. Sie ist auch sehr kampfeslustig in die Öffentlichkeit, die literarische Öffentlichkeit gezogen. Nach dem Nobelpreis war ja erkennbar, dass eine ganz massive Ablehnung, ja fast Hass in den Feuilletons zu erkennen war. Ich will es jetzt gar nicht mal zu sehr geschlechtsspezifisch festmachen, aber es waren schon überwiegend Männer, die fast, möchte ich sagen, reflexartig reagiert haben. Wie würden Sie diesen Reflex oder diesen Mechanismus deuten?
Ich würde da schon differenzieren. Mhm. Wahr ist, das habe ich auch beobachtet, dass die deutsche Kritik eher schockiert und negativ auf die Verleihung des Nobelpreises reagiert hat. Das war in Österreich anders. In Österreich, denke ich, ist sie sehr wohlwollend und positiv aufgenommen worden. Natürlich haben sich die Österreicher gebauchpinselt gefühlt, dass sie jetzt zum ersten Mal den Nobelpreis für Österreich reklamieren konnten. In Deutschland war das anders und ich denke, das hat damit zu tun mit der sehr problematischen Beziehung zwischen der großen deutschen Literaturszene und der kleinen österreichischen. Es ist ein eigentlich koloniales Abhängigkeitsverhältnis. Die österreichischen Autoren publizieren ja meistens in deutschen Verlagen. Sie brauchen ja den großen Resonanzraum Deutschlands, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und andererseits werden sie von der deutschen Kritik, auch von der deutschen Germanistik, durchaus herablassend und begönnernd erlebt oder behandelt. Die Deutschen schauen eigentlich auf die österreichische Literatur herunter. Sie halten sie nicht für wirklich satisfaktionsfähig. Sie finden sie ja meistens, wenn sie in ihrer Nische bleibt, sehr komisch. So dieses finster-komische, dieser alpenländische Furor, dieses sprachspielerische, das die österreichische Literatur auszeichnet, das wird durchaus gutiert, wird auch gelobt und amüsiert zur Kenntnis genommen. Aber wenn eine Autorin wie Elfriede Jelinek sich plötzlich erdreistet, an den deutschen Autoren vorbeizuziehen und den Nobelpreis zu gewinnen, dann, glaube ich, hört sich der Spaß auf. Das hat man deutlich gemerkt. Sofort hat es geheißen, Elfriede Jelinek, das sei doch eine österreichische Regionalschriftstellerin. Und beim Wort Regionalschriftsteller, da spitze ich als Österreicherin natürlich sofort die Ohren, weil man daran natürlich bemerkt, die Herablassung. Wenn das Werk eines österreichischen Autors etwas taugt, wenn es sozusagen in den Rahmen der deutschen Literatur passt, dann wird es vereinnahmt, dann gilt das plötzlich als deutsche Literatur. Der deutsche Autor Peter Handke ist dafür ein schönes Beispiel. Aber wenn es zu eigentümlich, eigenwillig ist, zu sperrig, vielleicht auch zu hermetisch, wenn es sich sperrt gegen eine leichte Vereinnahmung, dann ist die Gefahr groß, dass die deutsche Kritik es dann beiseite qualifiziert als regional. Und diese doppelte Verhaltensweise, einerseits es zu vereinnahmen als deutsche Literatur oder beiseite zu qualifizieren und beiseite zu klassifizieren als regional unbedeutend, Literatur. Das ist in dieser Doppeldeutigkeit, glaube ich, muss sich die österreichische Literatur eigentlich immer bescheiden. Das ist das Schicksal, das ihr von der großen deutschen Buchszene widerfährt.
Dabei muss man wirklich anerkennen, dass gerade eben dieses verhältnismäßig kleine Land Österreich eben für die deutsche Literatur eine große Rolle spielt. Man muss die Namen gar nicht alle aufzählen, eben von in der Gegenwartsliteratur, sagen wir mal von der Wiener Gruppe bis zu Peter Handke, Elfriede Jelinek und so weiter. Das ist ja eine Dichte, die man für Deutschland insgesamt gar nicht erkennen könnte.
Ja, das hängt, glaube ich, mit der besonderen politischen Situation Österreichs zusammen. Österreich hat ja, wie man weiß, im Gegensatz zu Deutschland seine Lebenslügen sehr lange und sehr intensiv gepflegt. Und die größte Lebenslüge war die, dass Österreich das erste Opfer Hitlers gewesen ist, der sogenannte Anschluss von 1938. Dabei wurde immer ausgeblendet, dass die Österreicher Hitler ja jubelnd auf dem Heldenplatz begrüßt haben. Denken Sie nur an das Stück Heldenplatz, das Thomas Bernhard genau darüber geschrieben hat. Diese Situation der Verschleierung, der historischen Vergesslichkeit war natürlich für die österreichischen Autoren ein Segen. Denn sie konnten genau diese Verlogenheiten, diese Lügenhaftigkeiten, diese Verschleierungen aufdecken. Und das war eigentlich immer das große Thema der österreichischen Nachkriegsliteratur. Sie haben keine Heimatromane geschrieben, sie haben Anti-Heimatromane geschrieben. Und das war die Großmetapher eigentlich der österreichischen Literatur seit den 60er Jahren bis heute. Die Großmetapher heißt, Österreich zu sehen, das kotelettförmige Österreich, als ein böses Dorf. Und das war das böse Dorf, das auf Lügen gebaut ist. Das war sozusagen die große Metapher, wie die österreichischen Autoren ihr Heimatland gesehen haben, seit Hans Lebert und seinem Roman Die Wolfshaut. Da geht es ja genau darum, da gibt es ein böses Dorf und die Einwohner sind lauter verstockte alte Nazis in neuen Ämtern und Würden, die ihre Kriegsverbrechen immer vertuscht haben, also ein Massaker an Zwangsarbeitern in den letzten Kriegstagen. Sie sind verstockt, sie schweigen und dann plötzlich lässt sich einfach dieses Massaker nicht länger vertuschen und die Erde bricht auf und speit ihre Toten aus. Und genau das ist ja das große Bild, das ist diese geniale Erfindung von Hans Lebert, die immer wieder in der österreichischen Literatur auftaucht, bei Thomas Bernhard, bei Norbert Gstrein, natürlich vor allem eben bei Elfriede Jelinek. Das ist die traumatische Erfahrung des Nationalsozialismus, der in Österreich ja ungebrochen, personell und ideologisch ungebrochen weitergegangen ist. Es hat ja in Österreich, anders als in Deutschland, keinen Elitenaustausch nach 1945 gegeben. Eine ganze Generation von Schriftstellern hat von dieser Tatsache gezehrt und gelebt. Also der Nationalsozialismus in Österreich als Ausdruck einer nie gesühnten und verdrängten Schuld. Und nun konnten eigentlich die Autoren Gericht halten über Österreich, über diese verschwiegene Vergangenheit und über eine Gegenwart, die diese Vergangenheit nicht wahrhaben wollte.
Der Roman Neid in Jelineks Werk. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler im Gespräch mit Herbert Kapfer. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011.